Free FM, free to fly.
Wir haben jetzt Adi Hübel zu Gast im Studio. Sie ist freie Autorin und hat in dieser Woche ihren zweiten Kriminalroman Der Hund muss weg veröffentlicht. Darüber möchten wir jetzt sprechen. Hallo Adi.
Ja, hallo. Tag.
Hallo, herzlich willkommen. Stell dich doch bitte erstmal vor.
Also Name hast du ja schon gesagt, Adi Hübel. Ich bin eigentlich Theaterfrau und habe bis vor kurzem auch noch ein kleines Theater betrieben hier in Ulm. Das hat jetzt ein Verein übernommen, habe während der ganzen Zeit natürlich viele Jahre schon Verschiedenes geschrieben, von Essay über, was soll ich sagen, über Stücke für Kinder, für Erwachsene und Rezensionen und so weiter, einfach kleinere Artikel auch und so. Und habe dann mehrere Bücher rausgebracht, dreimal Gedichte, Lyrik, drei Lyrikbände, eine Erzählung, mit der habe ich angefangen, Das kleine leichte Glück, und bin dann über den ersten Krimi zum zweiten gekommen. Und jetzt habe ich also das Theaterleben ziemlich eingeschränkt und schreibe.
Wann hast du denn damit begonnen, dich für das Schreiben zu interessieren?
Naja, ich denke, wie so viele Autorinnen und Autoren ganz früh. Mhm. Und die frühen Gedichte und so, die schmeißen wir ja dann meistens weg, was mir heute sehr leid tut. Und wenn sie nur dazu da wären, sie irgendwie mal wieder zu lesen oder gut oder schlecht zu finden. Also schon sehr früh.
Nach Tod in Ulm, deinem ersten Kriminalroman, hast du jetzt vor 3 Tagen deinen zweiten mit dem Titel Der Hund muss weg veröffentlicht. Wovon handelt das Buch denn?
Das Buch handelt dieses Mal von Ehedramen. Es geht darum, dass zwei Ehepaare, die sich gegenseitig ineinander verlieben, also nicht die Paare selbst, sondern die Protagonisten, der Mann in die Frau und die Frau in den gegenseitigen Mann. Und die beiden hacken den Plan aus, nicht sich scheiden zu lassen oder sich zu trennen, sondern ihr Vermögen zu behalten und den jeweils anderen, um die Ecke zu bringen. Das ist in groben Zügen der Inhalt.
Wieso hast du ihm den Titel Der Hund muss weg verpasst?
Der Hund muss weg, also man muss wissen, zu diesem gegenseitigen Drama mit den Ehepartnern kommt das Ermittlerpaar, und dieses Ermittlerpaar, der Mann nach einem blöden Seitensprung will die Frau sich scheiden lassen, sie streiten sich also fürchterlich, und diese beiden haben einen Hund. Und dieser Hund hat die Aufgabe, die beiden wieder zusammenzubringen. Als der Hund weg ist, haben die beiden dann wieder, entwickeln sie einfach in der gemeinsamen Sorge um das Tier, entwickeln sie dann wieder die Zuneigung zueinander, wenn man so sagen will.
Wie entstand denn diese Geschichte in deinem Kopf? Basiert sie etwa auf einer wahren Begebenheit?
Nein, nicht. Nicht auf einer warmen Begebenheit. Also es ist so, dass ich sehr viele Artikel sammle. Also gerade alles, was mit Kriminalgeschichte und Geschichten und zu tun hat, mit Prozessen, Gerichtsprozessen und so, sammle ich. Und da kristallisiert sich dann oft so ein Bild raus. Einerseits so ziemlich heftige Geschichten, die man natürlich auch als Grundlage für einen Roman nehmen könnte oder für ein Manuskript, aber ich habe irgendwie gedacht, ich schaue mal diese etwas weniger spektakulären Dinge an. Also es ist zwar irgendwo ein bisschen schon spektakulär, aber einfach nicht so brutal oder grausam, sondern es sind eben so Überlegungen. Und das kriegt man ja immer mal wieder mit, dass Frauen ihre Männer oder Männer ihre Frauen nicht mehr aushalten und das einfach versäumen, das so zu lösen, dass es für alle befriedigend ist.
Wie lange hast du denn jetzt an dem Buch gearbeitet?
Ja, ziemlich lange. Ich habe 2 Jahre, 2,5. Ich habe zwei Jahre eine Romanwerkstatt gemacht, angefangen eigentlich die. Und in der Zeit, da hatte ich allerdings für den zweiten Roman schon 100 Seiten, die habe ich dann in den Papierkorb geschmissen.
Oh.
Ja, das hat sich dann ergeben, dass das doch eine ganz andere Art von Schreiben wurde. Es ist also nicht linear erzählt, wie der erste Krimi, der ist ja sehr, sehr linear, verläuft sehr linear. Und dieser Krimi ist vom Stil her so, dass eben immer wieder unterschiedliche Personen denken, nachdenken, handeln. Also das verschränkt sich alles etwas ineinander. Und das ist ein bisschen, sag ich mal, schwieriger, auch von der Planung her. Also ich habe einen ganz großen Entwurf dann gemacht und geplant und mit Kärtchen und mit allem gearbeitet. Und das hat eben gedauert. Das geht einfach nicht von heute auf morgen. Und was ich auch gemacht habe, und das kann ich eigentlich immer allen empfehlen, die schreiben, überarbeiten. Also ich hatte ein paar ganz tolle Lektoren und Lektorinnen, die mir wirklich ganz wunderbare Tipps gegeben haben. Und dann habe ich wirklich an dem Manuskript gearbeitet und immer wieder neu und umgeschrieben und was weggelassen und was dazu getan und so weiter und so fort. Also braucht Zeit.
Wie gehst du denn beim Schreiben vor? Gehörst du zu denen, die sich tatsächlich auf nur ein Projekt zurzeit konzentrieren oder schreibst du parallel auch noch an anderen Texten?
Ja, ich, also erstens mal mache ich noch Gedichte immer wieder, wenn eben gerade eines am Entstehen ist oder entstehen will. Und zum anderen habe ich auch noch ein Projekt. Ich wollte eigentlich mal alle Räume, in denen ich jemals war, beschreiben. Und da habe ich mit angefangen und dann ist mir natürlich bewusst geworden, dass das überhaupt nicht möglich ist. Also es geht überhaupt nicht. Und so habe ich die ausgewählt, die mir am wichtigsten waren. Also die Räume, in denen irgendwas stattgefunden hat oder die mir besonders gefallen haben oder so. Also, und an dem schreibe ich auch immer wieder. Also ich schreibe auch nicht direkt an einem Projekt, sondern ich schreibe auch morgens so zwei, drei Seiten und da befasse ich mich mit den Figuren. Also da schreibe ich, als wenn ich die Figur wäre oder so. Also da entstehen dann ganz viele kleine Geschichten auch. Und es macht Spaß.
Für wen schreibst du denn? Oder anders gefragt, wen möchtest du mit deinen Texten erreichen?
Ja, also ich denke, es ist wirklich so, dass einige, also erstens mal fragen schon ganz viele, ja, wann kommt mal dein neuer Krimi raus? Oder wann bringen sie immer wieder was raus? Und zum anderen sagen ganz viele Leute auch, sie wollen diese grausamen, blutrünstigen Krimis nicht mehr lesen, also diese Geschichten. Immer wieder sagen Leute, das hat gar nichts mehr mit mir zu tun, das möchte ich gar nicht mehr. Ich möchte eigentlich was, das ich vielleicht erkennen kann oder in dem ich mich ein Stück weit wiederfinden kann. Und deshalb ist diese Geschichte auch relativ psychologisch aufgebaut. Also die Frage, warum und wieso machen die beiden das? Warum planen sie es schon? Können sie es überhaupt durchführen? Gelingt es ihnen? Das ist ja auch nicht so einfach, so als ganz normaler Mensch dann plötzlich jemanden zu ermorden. Und das ist, denke ich, die spannende Frage in dem Buch. Wird es den beiden gelingen, ihre leidenschaftliche Liebe zu leben tatsächlich, ohne dass sie auffliegen, sagen wir mal.
An dieser Stelle würde ich jetzt ein Musikstück spielen. Dann nach der Pause geht es weiter mit den Figuren, die in dem Buch auftauchen und mit deiner Arbeit, deiner Recherche vor dem Buch. So, wir sind wieder zurück. Ich habe noch immer Adi Hübel zu Gast bei mir im Studio. Sie ist Ulmer Schriftstellerin und hat ihr neues Buch Der Hund muss weg. Der Hund muss weg, so rum, veröffentlicht. Und über dieses Buch sprechen wir heute. Hallo zurück. Du bist in Bad Wurzach geboren, lebst aber heute als freie Autorin hier in Ulm. Warum hast du denn Ulm als Handlungsort deines Buches gewählt?
Ist nicht nur Ulm. Mhm. Also Ulm ist das Zentrum, die Protagonisten wohnen und arbeiten in Ulm, aber es zieht sich auch nach Bad Waldsee zum Beispiel. Eine der Figuren geht da in die Kur, ist in die Kur, dann, zwei sogar, und eine Frau, die also leider ums Leben gebracht werden soll, die wird es wohl auch vielleicht dort. Und Stuttgart spielt auch eine Rolle, also die beiden Verliebten, die treffen sich auch in Stuttgart im Hotel.
Wen verkörpern denn die Figuren in diesem Buch? Sind sie eher fiktiv oder an bestimmte Personen angelehnt?
Nein, die sind wirklich total fiktiv, wobei es immer so sein wird, und ich denke, dass es auch bei anderen Autoren und Autorinnen so ist, dass man für eine bestimmte Figur immer jemanden so auf dem geistigen Schirm hat. Also man denkt da an jemanden, man hat jemand so, also das Aussehen zum Beispiel oder so ein bestimmtes Verhalten oder was auch immer. Und diese Figur, diese Person, sagen wir mal, diese Person, die man so in der Realität irgendwo kennengelernt hat, im Zug gesehen oder wo auch immer, die gibt dann so die Grundlage für die Figur in einem Text. Und die wird dann ausgestattet eben mit, so wie sie sein soll, bösartig oder geizig oder freundlich oder sehr zugewandt oder liebebedürftig oder wie auch immer. Also, aber so die Grundlage, das sind dann schon oft Menschen, die man einfach vom Aussehen mal getroffen hat.
Ja, in dem Buch erlebt der Leser ja kaputte Beziehungen, es geht um Seitensprünge, um Personen, um Paare, die nicht mehr miteinander umgehen können. Warum sind die Figuren denn so unzufrieden mit ihren Beziehungen und warum wollen sie denn fremdgehen? Was treibt sie dazu?
Was treibt sie dazu? Schwierige Frage. Ja, also in der einen Ehe, muss man sagen, da war das Kind so der Auslöser. Also dieses Kind war wohl endlich da, diese jetzt erwachsenes Mädchen mit 20, die kam wohl zur Welt, und da war der Mann plötzlich irgendwie abgeschrieben. Ja? Also plötzlich hat sich die Mutter nur noch um das Kind gekümmert, und da fand dann so eine Entfremdung statt. Und das hat sich dann leider, also ich denke, dass es bei manchen Paaren so stattfindet, weil ein Kind bringt ja immer eine gewisse andere Lebenssituation hervor, und man muss das dann wieder auf eine ganz andere Ebene stellen. Und in diesem Fall haben die beiden das nicht geschafft. Also das hat sich so über die Jahre hingezogen, hat dann ziemlich eskaliert, auch in Streitereien und ein bisschen in sie wurde plötzlich für ihn uninteressant und umgekehrt, und am Ende ist es dann doch so, dass er dann eben eine andere Frau trifft, also die Nachbarin praktisch trifft, und sich dann sehr, sehr leidenschaftlich in diese Frau verliebt. Also das ist jetzt eines der Paare, die in diesem Roman vorkommen.
Spiegelt die Geschichte denn deine allgemeine Meinung gegenüber dem Verhältnis Mann-Frau wider?
Ja, ich denke schon. Also ich denke schon, dass Beziehungen zwischen zwei Menschen, ob mit Ehe oder ohne, dass es eine ganz schwierige Geschichte ist, ein Verhältnis zueinander, das man immer wieder neu bestimmen muss. Und wenn das nicht gelingt, auch wenn äußerliche Faktoren hereinspielen, also zum Beispiel ein Berufswechsel oder ein Ortswechsel oder Kinder kommen oder so, also da beginnen dann immer wieder neue Verhältnisse. Man muss sie einfach ganz neu gestalten dann wieder. Und dann manchen Paaren gelingt es und manchen gelingt es nicht. Also.
Und was reizt dich so sehr an Kriminalromanen? Gehörst du nicht zu den Frauen, die mit einem schnulzigen Roman in der einen Hand und der Pralinenschachtel in der anderen Hand auf dem Sofa sitzen?
Also Pralinenschachtel gerne. Ich natsch auch gern. Ich esse gerne mal was Süßes. Muss nur gut sein. Aber nee, ein schnulziger Roman eigentlich nicht. Also ich lese sehr gerne einfach auch neue Romane. Und was ich sehr gerne lese, sind Biografien. Vor kurzem habe ich gelesen von Katja Mann, die ist also über von einer Frau Wüstner, Autorin Wüstner, über Katja Mann. Ich habe mich immer geärgert, wenn es ein Mädchen war, so in etwa war der. Also solche Geschichten lese ich sehr gerne, das, ja, wie die Menschen damals gelebt haben oder überhaupt auch, wie sie heute. Natürlich auch die von der Alice Munro oder so, also auch neue Titel, klar, lese ich auch. Aber um ehrlich zu sein, ich habe halt wenig Zeit. Ich brauche meine Zeit fürs Schreiben und für vieles andere auch noch.
Was mich interessiert, wie stellst du deine Recherchen an? Also in deinem Buch kommt ja auch dieses Ermittlerpaar vor, das ja auch Beziehungsprobleme hat. Sprichst du dann beispielsweise mit Ermittlern, um dann Wissen zu erweitern?
Ja, also ich habe erstens mal, Internet ist ja heute das Portal, um irgendwie zu irgendwelchen Erkenntnissen zu kommen. Und das ist das eine. Dann, wie gesagt, habe ich wirklich einen großen Fundus mit Artikeln und so weiter. Dann habe ich tatsächlich mich dann auch mit einem gut Bekannten getroffen, mit dem Uwe Schweigert, der ehemalige wahrscheinlich Hauptkriminalkommissar ist. Und von dem habe ich also sehr, sehr viele Tipps bekommen, gute Tipps, was ich machen kann und was ich nicht machen kann. Und er wird auch hinten in meinem Buch bedankt. Ich habe mich sehr gefreut, dass er sich die Zeit genommen hat, da mit mir zu reden.
Und wie verläuft der Prozess von der Idee von einer Geschichte bis hin zum fertigen Buch?
Ja, da gibt's mehrere Möglichkeiten. Also kann so vorgehen wie bei einem Theaterstück, so die Einführung und dann geht es dem Höhepunkt zu und die Handlung und dann geht es wieder nach unten. Nein, also ich habe einfach mir überlegt, was möchte ich schreiben? Das ist mal das Erste. Und es braucht natürlich sehr viel Zeit, bis man sich klar wird, so soll es sein. Und als ich diese ersten 100 Seiten in den Papierkorb geschmissen habe, da hatte ich einen anderen Plot. Also da war es wieder eine lineare Erzählung. Und dieses Mal habe ich dann angefangen, eine Szenenfolge zu schreiben. Mit dem Haken, man sagt immer am Anfang den Haken, um die Lesenden hineinzuziehen in das Geschehen. Also da sollte irgendwas was Interessantes sein, irgendwas, was, wo die Leserin und der Leser sagt, oh ja, das möchte ich wissen, da lese ich jetzt weiter. Und dann geht es eben weiter mit verschiedenen Stationen, bis es zum Höhepunkt kommt und dann geht es wieder zum Schluss hin. Also ja, und dann werden die Szenen, dann überlegt man sich, wie könnte sich das Ganze entwickeln. Und dann gibt es eine Szenenfolge und die wird dann in groben, schreibe ich dann in groben Zügen, was passiert in genau dieser Szene. Und da geht es so weiter, also hier eine Szene auf dem Friedhof zum Beispiel, als Günther Caroline praktisch seine Beteiligung an dem Unfall seiner Frau gesteht. So, und dann geht es weiter und die nächste Szene, und das wird einfach in ein paar Sätzen mal festgehalten. Und dann fange ich mal an, von vorne mal das Ganze zu schreiben. Also, und dann merke ich aber, schon während ich schreibe, auch da fehlt noch was, da muss ja noch was rein. Und auch wenn es dann fertig ist, also wenn diese Szenen abgeschrieben sind, wenn die da liegen, dann merkt man auch oft, also ich habe zum Beispiel gemerkt, dass die dass diese Caroline und die Anke, dass die beiden Frauen zu wenig Raum hatten, ja, also für ihre Überlegungen und für ihr Nachdenken und so. Und da schiebe ich dann natürlich wieder eine Szene rein. Also so ergänzt sich das dann immer, bis es dann, ja, fertig ist oder bis man sagt, ja, jetzt, ja, so lasse ich es mal grob und dann kommt die Feinarbeit.
Wir machen nochmal eine ganz kurze Pause, melden uns gleich wieder aus der Pause zurück. Hier kommt ein schönes Musikstück für euch. Das waren Girls in Hawaii mit This Farm Will End Up in Fire. Und ich habe noch immer Adi Hübel zu Gast. Sie ist Ulmer Autorin und hat diese Woche Der Hund muss weg, ihren neuen Kriminalroman rausgebracht, über den wir sprechen. Dein Krimi ist ja beim Next Verlag erschienen. War es denn schwer, einen Verlag zu finden?
Ein Verlag zu finden ist immer schwer. Also muss man sagen, er war fertig, der Roman war fertig, dann habe ich ihn an 5 Verlage geschickt. Einer hat gleich abgesagt, sie würden überhaupt keine mehr nehmen. Er schaut das Exposé und den Text, den man da mitschicken muss, so 30 Seiten, gar nicht an. Auch recht. Und von den anderen habe ich nichts gehört, muss ich sagen. Und ja, das war 14 Tage, 3 Wochen. Und dann habe ich den Next Verlag gefunden.
Ja, wie kam es denn dazu? Der sitzt ja in Villingen-Schwenningen, also gar nicht hier so in der Nähe, unmittelbaren Nähe.
Ja, also das ist so, dass der Verlag selber in Villingen-Schwenningen sitzt, aber hier in Blaustein gibt es eben Dependance oder ja, was auch
ein
immer.
Ein Ableger,
genau. Und wir hatten, also ich bin ja auch bei den Ulmer Autoren und Autorinnen, bin auch die Vorsitzende sogar. Und da haben wir einen Workshop organisiert, den durften wir in der Volkshochschule abhalten. Und zwar ging es um Self-Publishing. Wir haben den Wolfgang Tischer, der ist Träger des Alternativen Medienpreises, den haben wir engagiert. Und der hat uns einen Samstag lang die Grundzüge und die Feinheiten des Self-Publishing, wie stelle ich meinen Text ins Internet, beigebracht. Und in diesem Workshop war dann auch eben der Stefan Werner vom Next Verlag. Und wir haben alles so erzählt, an was wir gerade dran sind, was wir abgeschlossen haben, was wir schreiben. Und er sagte dann, als wir uns verabschiedet haben, versuch's doch mal beim Next Verlag, schick doch mal was. Und ich habe dann hingeschickt und die haben es dann sofort genommen. Und das fand ich dann natürlich ganz toll. Also ich will einfach, man hat so das Gefühl, wenn was fertig ist, wenn man, also ich habe ja jeden Tag daran noch rumgemacht und da was verbessert und da was geändert und das nervt langsam. Also man möchte dann irgendwie das sagen, weg damit, jetzt ist Schluss. Und so war es dann auch. Da war Schluss.
Es hat sich gelohnt, auf jeden Fall, die ganze Arbeit. Mhm. Und am 15. Dezember hast du ja dein Buch der Presse vorgestellt. Wie war denn die Reaktion darauf?
Oh, die Reaktion darauf war gar nicht gut. Im Moment ist noch gar nichts gekommen in einer Presse. Außer jetzt bei Radio Free FM. Ja, doch, ich denke also, dass ganz sicher noch eine Besprechung in der einen oder anderen Zeitung kommt. Und man braucht es auch, damit die Leute einfach auch Bescheid wissen, dass es das Buch gibt. Ich meine, das ist ja ganz wichtig.
Ich schreibe ja auch selber und ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es sich anfühlt, wenn andere Menschen das eigene Werk im Internet kaufen können oder im Buchladen kaufen können. Wie fühlt sich das denn an?
Wie fühlt sich das an? Also, es ist so, dass, ich habe ja jetzt schon, also ich bin ja auch in ganz vielen Anthologien drin, mit Gedichten dann und mit einem, in Autorenträume, mit einer Kurzgeschichte. Und die Bücher gibt's halt. Und ich muss ehrlich sagen, wenn das dann mal veröffentlicht ist, dann ist es eigentlich weg von mir. Also das kleine Glück zum Beispiel, das lese ich so, wie wenn das jemand ganz anderer geschrieben hätte. Also das habe ich gar nicht geschrieben. Also das wird dann fremd. Das ist dann fort von einem. Und man kann dann die Dinge, die man liest, also auch Gedichte von mir, die kann ich dann ganz anders beurteilen, ja, als dann, wenn ich sie noch bei mir habe. Also das geht alles fort. Und ja, und ich freue mich, wenn die Leute, wenn jemand sagt, ach, der hat mir gefallen oder so. Also Tod in Ulm hat eine sehr gute Reaktion, da kamen sehr viele Reaktionen. Also das Lektorat war ein bisschen mager, da hätte man noch ein bisschen mehr machen können. Der ist leider vergriffen, der Tod in Ulm, aber ich denke, also der Next Verlag hat jetzt schon gemeint, sie würden ihn gerne nochmal auflegen und das würde mich natürlich auch freuen.
Wir uns auch. Wem würdest du denn deine Kriminalromane empfehlen? Jetzt ist ja Weihnachten. Weihnachten steht vor der Tür und wer noch ein Geschenk sucht, der könnte ja darauf zurückgreifen.
Ja, wem? Also erstmal allen, die Tod in Ulm gelesen haben und denen der erste Krimi gefallen hat. Ja, und dann muss man vielleicht so ein bisschen sagen, dadurch, dass es also nicht nur Zwistigkeiten gibt, Streitigkeiten zwischen den Leuten, sondern es ist ja auch eine Liebesgeschichte drin. Also, und die Liebesgeschichten gehen ja auch nicht immer linear und immer mit Leidenschaft und so. Aber es sind mehrere Liebesgeschichten sogar drin. Und ich denke, wer jetzt eben das gerne liest, so ein Soft-Krimi, also einfach ein Roman, der eben nicht jetzt mit eingegrabenen Leichen oder was weiß ich operiert, sondern der so ein bisschen auch mitfühlen lässt, also die Emotionen anregt. Ich würde sagen, die sollten diesen Roman lesen.
Und ab wie vielen Jahren würdest du den Roman festlegen?
Also es ist schon für Erwachsene. Ja. Also ich, ja, den Tod in Ulm habe ich mal in einer Schulklasse, ich glaube siebtes Schuljahr, die haben das bearbeitet, das war ganz toll, Realschule in Blaustein. Und das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, da bin ich dann auch hin und habe gelesen und ihnen hat es auch Spaß gemacht. Aber in diesem jetzt hier, der ist schon ein bisschen vielschichtiger, also auch einfach vom Psychologischen her, also würde ich sagen, er sollte schon von jungen Leuten, junge Menschen und Ältere und was auch immer, aber eben, man sollte schon ans Erwachsenenalter herangehen.
Ich würde mich freuen, wenn du uns jetzt noch einen Auszug vorlesen würdest. Wir sind schon alle ganz gespannt. Mhm. Ich spreche jetzt mal für die Hörer.
Ja gut, also einfach damit man sieht oder hört vielmehr, wie in etwa der Stil dieses Romanes ist. Ich muss sagen, ich habe interessanterweise, es hat mich selber überrascht, es sind ganz viele Kapitel, es sind kleine Kapitel und deswegen kann ich jetzt einfach mal ein Kapitel lesen. Es geht darum, dass Caroline, die eine Protagonistin, die sich mit Günther in Stuttgart getroffen hat im Hotel, dass sie nach Hause kommt und ihr Mann Rudolf, sie hat ihr Auto stehen lassen in Ulm und das wurde abgeschleppt, während sie in Stuttgart war. Und ihr Mann erwartet sie dann nachts, als sie nach Hause kommt, und er sagt zu ihr, nicht, dass du denkst, ich würde dich morgen in die Stadt fahren, damit du das Auto abholen kannst. So, und jetzt treffen wir auf die beiden Kriminalkommissare. Wie angedroht, brachte Rudolf Caroline nicht in die Stadt. Er hatte sich nicht geweigert, aber sie hatte ihn auch gar nicht gefragt. Möglicherweise hätte er sich umstimmen lassen. Sollte er doch im eigenen Saft schmoren und an seinen Ergüssen feilen. Sie würde die Sache schon alleine erledigen. Als sie auf den Torbogen des alten Gebäudes zuging, in dem die Polizeidirektion untergebracht war, blieb sie verblüfft stehen. Ein Mann und eine Frau standen im Innenhof zu beiden Seiten eines Polizeiwagens und schrien sich lauthals über das Dach hinweg an. Sie hatten Caroline nicht bemerkt und sie drückte sich schnell etwas zur Seite, um nicht gesehen zu werden. Die Peinlichkeit einer Zuhörerin wollte sie den beiden ersparen. Die Auseinandersetzung würde ja nicht endlos dauern. Allerdings nahm die Lautstärke eher zu als ab. Die Sache dauerte wohl schon eine Weile an. Schau an, dachte sie, nicht nur ich und Rudolf streiten uns, überall das Gleiche. Wenn sie es recht interpretierte, dann beschuldigte die Frau den Mann der Untreue. In ihrer Stimme lag Wut, Enttäuschung und Verzweiflung gleichzeitig. Und ich liege derweil zu Hause im Bett? Ja, für deine Krankheit kann ich ja nun wirklich nichts. Nein, aber dafür, dass du dir die nächstbeste krallst. Wie oft soll ich es jetzt noch sagen? Das tut mir wirklich entsetzlich leid. Und auch noch eine Kollegin. Ja, ich weiß, das war mega blöd. Das war nicht mega blöd, das war absolut scheiße. Wie stehe ich jetzt da im Kollegium? Wieso du? Ich bin doch derjenige. Ja, aber mich hast du betrogen. Mich. Aha, werden sie jetzt sagen. Er hat halt etwas Abwechslungs gebraucht, der Philipp. Ach was, wie kannst du so etwas sagen, Franzi? Die Frau schlug heftig auf das Autodach ein. Wieso hast du dann zugegriffen, ha? Ich weiß es einfach nicht mehr. Ich hatte getrunken und da ist es halt passiert. Ja, ja, einfach so. Es ist halt passiert. Bitte, könnten wir die Unterhaltung nicht drinnen fortsetzen? Seine Stimme klang leicht panisch. Er blickte zur Tür und dann am Gebäude hoch. Ach, das ist dir jetzt wohl peinlich, was? Aber dieser Tussi unter die Röcke greifen, das war dir nicht peinlich. Ich will jetzt wissen, wer es war. Franziska, ich bitte dich, die Sache ist vorbei und ich habe nicht vor, dir irgendjemand zum Fraß vorzuwerfen. Weißt du was, Philipp Großmann, du bist ein Schwein! Laut aufheulend ließ sich die Frau auf den Sitz des Wagens fallen und knallte die Türe zu. Ein Mann näherte sich mit langen Schritten dem Durchgang und Caroline war gezwungen, ihren Horchposten zu verlassen. Sie erreichte noch vor dem Angeschuldigten die Eingangstüre. Philipp Großmann, wie das sogenannte Schwein tituliert worden war, stieg hinter ihr die Treppe hoch. Als sie auf das Herein bei der Anmeldung wartete, schlich er ziemlich geknickt und ohne ihr auch nur einen Blick zu gönnen, den Flur entlang. Sie sah ihm interessiert nach. Er war ein durchaus attraktiver Mann. Sie schätzte ihn auf Mitte 30, sportlich, schlank, mit dichtem schwarzem Haar. Der konnte einer Frau schon gefallen, dachte sie. Aber er war ja schon vergeben, doppelt sogar. Nach dem, was sie gehört hatte, ließ sich diese Geschichte wohl nicht so leicht aus der Welt schaffen. Da hatte er noch einiges zu knabbern, der Ärmste. Caroline dachte an Anke und Rudolf und wie die beiden wohl reagieren würden, wenn sie wüssten, was um sie herum so alles am Laufen war. Ja, das war mein Ausschnitt.
Ich bin noch ganz im Bann der Geschichte und ich danke dir wirklich recht herzlich für das tolle Interview und Freunde, falls ihr noch Weihnachtsgeschenke braucht, ihr wisst, was euer Job ist. Danke Adi Hübel, ich wünsche dir das Beste für deine Schreiberzukunft.
Ja, danke, dir auch.
Dankeschön.